Folge 150, herzlich willkommen beim Unschlagbar Ehrlich Podcast, Richard Staudner.
Hallihallo, danke für die Einladung. 150, ich freue mich, dass ich bei deinem Jubiläum wieder mal dabei sein darf. Cool.
Sehr, sehr gerne. Ich freue mich extrem. Richtig cool, also dass du da immer Zeit hast. Vor allem, wenn ich mal gerade irgendwo bin, wo ich keinen Partner habe. Brauchst du nur anrufen und du stehst bereit mit deinem Mikro. Richtig, richtig cool.
So ist es. Nachdem ich ein Heimstudio habe und mich immer freue, wenn ich irgendwo ein paar kluge Sätze loswerden darf, freue ich mich natürlich, wenn du an mich denkst. Sehr, sehr gerne.
Ja, ich bin auch erinnert worden, an die zu denken, weil einige Kämpfer haben sich deine Folge mit mir angehört und die haben danach noch mehr Fragen gehabt. Und die Fragen werde ich später noch stellen, aber davor wollte ich mal wissen, wie geht's dir? Was machst du? Was geht ab? Wie läuft's? Ich hab gesehen, auf Instagram hat sich einiges geändert. Du hast da Workshops in Deutschland gehabt, ein Buch kommt raus. Und der Alex steht ab als vor seinem Kampf. Da ist gerade einiges in deinem Leben, ha?
Ja, also ich würde jetzt mal sagen, so viel los, wie es jetzt gerade bei mir ist, war es noch nie in meinem Leben. Und alle, die mich kennen, die wissen, dass eigentlich immer viel los ist. Ich habe mit 15 zum Arbeiten angefangen und eigentlich seitdem mit ein paar Urlauben ziemlich stringent, ziemlich durchgehasselt, wie man so schön sagt. Aber ich liebe es halt auch, ich liebe meinen Job. Und ja, es passiert viel. Ich bin gerade dabei, mich selbst ein bisschen zu ersetzen, ein bisschen digitalisieren. Also man muss das, glaube ich, in Zeiten wie diesen, also wo alles in Richtung AI und Technologie und Digitalisierung schreitet. Und ich habe jetzt so in den letzten 12 Jahren sicher so 14.000, 15.000 Stunden gecoacht. Das ist halt einfach wirklich extrem viel. Und natürlich zehrt das ein bisschen auch an den Energievorräten. Und ich habe gesagt, na, ich muss jetzt einmal hier in die Digitalisierung gehen. Ich bleibe für meine Leute erreichbar in Sessions, aber irgendwo muss dann diese Base, da reicht ein Video von mir. Und da bin ich jetzt ganz viel am Aufbauen, Filmen und so. Ja, Instagram ändert sich ein bisschen was. Da bin ich auch gerade dabei mit Unterstützung von außen. Mein Team erweitert, versuche jetzt das Instagram-Portal zu professionalisieren. Also bin halt kein Typ, der da so zuschaut, wie das so dahin tröpfelt, sondern ich hätte es gern halt richtig gut. Ja.
Richtig cool. Ja, es schaut schon extrem professionell aus und man findet schnell die Dinge, die einen interessieren und die man braucht und kann man draufklicken und die Videos anschauen. Das ist echt super.
Ja. Na, also das ist auch für mich so ein persönlicher Auftrag. Ich möchte, dass die Menschen... natürlich verdiene ich Geld mit meinem Job, das ist eh klar und das wäre ich doof, wenn ich nicht Geld verlangen würde für mein Coaching, aber ich möchte halt einfach, dass ich viele Menschen erreiche, die sich das Coaching auch nicht leisten können. Es gibt einen Grund, warum du und ich sich den Kampfsport als Lieblingssport ausgesucht haben und du hast auch noch zusätzlich American Football und die amerikanischen Sportarten und sowas und in Österreich sind das ja auch Sportarten, mit denen kaum jemand Geld verdient.
Ja, und, das stimmt, ja.
Und jetzt kann ich nicht natürlich zu jungen Sportlern sagen, dass sie 150 Euro in der Stunde für irgendwas zahlen sollen, wenn die 16 Jahre alt sind und gerade mal in den Sport reingekommen sind. Das heißt, Instagram, Podcasts, zu Formate, die du machst, die braucht es unbedingt und das wird es von mir, das ist ein großes Versprechen, die wird es von mir ewig geben, dass das kostenlos, also ich brauche kein OnlyFans, aber das kostenlos für die Leute zur Verfügung ist, dass sie ihre Ernährung verbessern können und egal ob Kampfsport oder Fußball oder American Football.
Ja.
Ich war jetzt gerade in Deutschland auf einer kleinen Tournee, kann man sagen. Ich war in 4 deutschen Städten in einem Wochenende.
Wahnsinn.
War bei Fight Fusion in Regensburg, dann bei Kampfgeist in Reinlingen, dann in der Nähe von Karlsruhe. Und dann war ich in Stuttgart bei Masters of the Earth, die haben da ein Event gehabt. Also es war ziemlich Action bei mir und habe ein paar Vorträge gehalten und hat mir Urspaß gemacht, wieder in einem Kampfsportstudio zu stehen und mit Leuten direkt zu reden. Und dort waren echt viele Leute, also 30 plus in den Workshops. Das ist für Performance im Kampfsport, wo die Leute auch, die haben ja dort zahlen müssen bei den Gyms, das muss man voll kriegen. Ne? Also wir sind eigentlich in Amerika. War urhappy, urgute Zeit gehabt. 4-5 Stunden Coaching mit den Leuten, also pro Gym. War echt nice.
Hast du das Gefühl, dass es in Deutschland der Kampfsport schon ein bisschen anerkannter ist als in Österreich jetzt? Oder ist es genau noch das gleiche Level?
Wir müssen halt schon ein bisschen zugeben, dass wir in Österreich und dann auch weiter Richtung Balkan jetzt, weil du weißt, ich habe ja Wurzeln dort, ich betreue viele, habe viele Leute von dort betreut, war oft dort. Von Amerika kommt eine neue Idee über Großbritannien, über den skandinavischen Raum nach Deutschland, von Deutschland nach Österreich und dann tröpfelt es irgendwann in den Balkan rein. Das ist halt einfach so. Ja, das ist bei allen Themen so. Das Einzige, wo es nicht so gewesen ist, war es bei CrossFit, aber das hat damit zu tun gehabt, dass ich mit einem Kumpel vor 10, 12 Jahren den Sport halt nach Österreich direkt importiert habe aus Amerika. Der Kumpel von mir, der Sebastian, macht das immer noch. Das ist das CrossFit Vienna. Und da gab es eine kurze Zeit lang mehr CrossFit-Boxen in Österreich als in Deutschland. Aber sonst bei allen anderen Sportarten, allem, was modern ist, Medizin, Supplements, Longevity, Biohacking, egal was es ist, MMA, Deutschland ist natürlich deutlich fortgeschrittener bei diesen Dingen. Und ja, ich bin halt einer dieser Lonely Rangers aus Österreich, die versuchen hier das Niveau in Österreich nach oben zu bringen. Und ich glaube, wir können, brauchen uns nicht verstecken, aber wem Gustav Mahler als Name etwas sagt, der hat mal gesagt, wenn die Welt brennt, dann gehe ich nach Wien, weil da passiert alles 50 Jahre später. Das ist ja ein bisschen fies, aber es ist so. Ne? Es ist so.
Es ist echt.
Ja, aber beim MMA, da haben wir den Alexander Rakic, das heißt wir, ja, also wir wären einer der stärksten Champions der UFC, in einem amerikanischen Sport, kann man schon sagen, ein bisschen. Das ist den MMA-Sport, ist ein bisschen amerikanisch. Ja, wir liefern einen starken österreich-balkanesischen Champion, der sich lange an der Spitze halten wird. Das ist unser Export für euch.
Ja, das hat Deutschland nicht.
Ja, genau.
Definitiv nicht. Apropos Alex, UFC 300 am 14. April, ein Monat dauert es noch. Wie schaut es aus? Wie geht's ihm? Und ja, brennst du auch schon so für einen Kampf wie ich? Also ich kann es gar nicht erwarten,
Wahnsinn,
ehrlich gesagt.
Wahnsinn. Du, ich arbeite mit Alex jetzt 12 Jahre, glaube ich. Du kannst dir vorstellen, dass es für mich, ist ein Teil meines Lebens. Würde ich lügen, wenn ich sagen würde, das ist für mich so ein Nebenkriegsschauplatz. Ich habe auch nur noch aktuell einen Sportler, den ich betreue. Also, Entschuldige, jetzt sind es zwei. Ich habe vor kurzem noch einen Biker aufgenommen von Masters of Dirt. Alex, den betreue ich jetzt seit 12 Jahren und das ist ja wie ein Kind für mich. Ja, weil der ist ja doch eine Spur jünger als ich. Ist wirklich wie ein Kind für mich. Und ich würde diese Zusammenarbeit niemals aufgeben, bis dieser Job nicht erledigt ist. Und ich habe drei Kreuzbänder mit ihm durchgemacht und eine leichte Schulterverletzung, wirtschaftliche Durststrecken. Ich habe, also familiäre Geschichten und so. Also, und ich bin extrem happy, dass er jetzt wieder auf der Überholspur ist und dass er in diesem Kampf jetzt zeigen kann, was er wirklich kann, weil er jetzt auch den Gegner bekommen hat, an den er sich messen kann, den Jiří Procházka, den Ex-Champion, den gefürchteten, gehypten Jiří, der vollkommen overrated ist, aber so richtig.
Aber ich sehe beim letzten Kampf.
Ja, genau. Leider waren es nicht wir. Ich habe jetzt am Alex gesagt, schade, dass das nicht du warst, weil du hättest mit deinem intelligenten Striking ja dasselbe gemacht.
Ja.
Aber macht nichts. Machen wir es halt jetzt. Knie ist fit und stark. Ja. Er ist fit und stark. Also ich freue mich extrem drauf.
Eben ja. Hast du das Gefühl, oder wie denkst du, hat die Verletzung ihn als Kämpfer verändert?
Extrem. Extrem positiv. Also es ist wie ich halt immer sage, ein Schritt zurück, zwei Schritte vor. Das ist das Leben. Ja. Und manchmal ist ein Schritt zurück halt schmerzhaft in Form von einem gerissenen Kreuzband. Aber insgesamt betrachtet hat es ihn zu einem stärkeren Athleten insgesamt gemacht. Das heißt, er ist viel reflektierter, er macht sich Gedanken über sein Training. Wie intensiv soll es wirklich sein? Wie viel Rest brauche ich wirklich? Wie viel Pause brauche ich wirklich? Wie wichtig ist das Thema einer Trainingssteuerung, Ernährung, Nahrungsergänzung? Wie steht es um den medizinischen Part rund um einen Athleten? Das heißt, er akzeptiert doch ohne weiteres natürlich Inputs von außen und nimmt dieses Feedback. Aber viel wichtiger ist, er ist viel erwachsener geworden dadurch und er ist auch viel selbstständiger und selbstreflektierter geworden. Das heißt, er macht sich jetzt Gedanken, er trifft jetzt Entscheidungen. Er macht das nicht so wie früher, und das habe ich immer bekrittelt, sich auf die Trainer zu verlassen. Zu sagen, ich mache das, was die Trainer sagen. Das ist nicht, das ist vielleicht im Fußball so, weil da 11 Leute am Platz stehen oder 20 insgesamt. Und wenn da nicht jemand spurt, was der Trainer sagt, dann gibt es halt ein Chaos. Da verstehe ich schon, dass da alle auf den Trainer hören müssen. Aber in einem Individualsport, glaube ich, ist es auch wichtig, dass der Sportler selbst auch und die Sportlerin auch Verantwortung übernehmen und sich selber Gedanken machen und nicht blind irgendwelchen Theorien hinterherlaufen. Und da ist er wirklich gewachsen.
Ja, ist richtig gut. Vor allem, weil niemand kennt sich selbst und den Körper so gut wie er. Und wenn er das Gefühl hat, das hilft und oder das ist ein Blödsinn, dann hilft das natürlich noch ein bisschen mehr.
Genau. Er hat immer gesagt, Richard, du kennst mich besser als ich selbst. Und so. Und das sind coole Sprüche, wenn wir so lange zusammenarbeiten. Und das freut einem natürlich, da geht einem das Herz auf als Trainer.
Ja.
Aber er hat schon lernen müssen, dass er muss sich selbst besser kennen, als ich ihn kenne, weil ich nicht in seiner Haut bin. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja, und das haben viele, so haben viele Karrieren geendet. Und er hat da tatsächlich voll die Kurve bekommen und hat aus einer Niederlage einen unpackbar starken Körper herausgebracht. Er ist noch stärker als davor, auch mental. Ja,
ja, Wahnsinn. Ein paar Videos gesehen auf Instagram, hat extrem explosiv wieder ausgeschaut. Also merkt man gar nicht, dass er gerade eigentlich von einer Verletzung kommt und erste Kampf wieder ist.
Ja. Wir haben ja gerade Camp, also das vielleicht noch, wir haben jetzt Sparrings, auch schon 4 Sparrings gehabt in dem Camp. Da sind starke Jungs da aus Serbien, aus Slowenien, der Jakob Nedo, der Jovan Lecker. Dann jetzt am Samstag ist Janik Bahati wieder mit dabei aus England, den kennen viele schon aus unseren Camps. Wir haben den Juri aus Wien, wir haben den Mike aus Polen, der dem Jiri sehr ähnlich ist von seinem Stil und echt viele Heavyweights, Light Heavyweights und so weiter mit im Camp und Alex kann sich da richtig schön messen und er ist echt, er muss jetzt, ich möchte jetzt nicht es übertreiben, aber er dominiert halt schon, also er ist wirklich gut beieinander.
Das glaube ich, denke mal, dass es nicht so leicht ist, da einen gescheiten Sparringpartner zu finden auf sein Niveau.
Bei uns, ist schwer. Die einen sagen, warum soll ich mich mit dem prügeln? Das ist meine Gesundheit. Ja. Und die anderen sagen, es gibt auch einen Sparring-Job, sage ich mal. Das ist im Boxen halt ganz stark. In MMA gibt es das ja noch nicht so. Mhm. Das sind halt Leute, die, also im Boxen ist es stark, den engagierst du halt. Du kaufst dir einen Sparring-Partner, den zahlst du und der ist dann halt für dich da, für dein Sparring. Ne? Und der ist halt hoffentlich ähnlich wie der Gegner.
Ja.
Aber in MMA hast du das noch nicht so stark. Also in Amerika wohl eher, aber in Europa, da ist es noch eher so, dass man sich die wirklich handverlesen zusammensammeln muss.
Ja, stimmt. Ja. Ich mache es auch sehr viel mit Höhentrainingslager, sowas in die Richtung. Und ich habe diese Schlafkammern und es ist echt lustig. Ich bin ja da in Kärnten auf, 1500 Meter. Und im Sommer habe ich einen Freund von mir, der war Leistungsschwimmer, mit auf die Alm genommen. Wir sind wandern gegangen und wir wandern sicher so auf 2000 Meter oben, noch ein bisschen weiter und ihm ist halt so richtig schlecht geworden, also höhenkrank geworden. Und er sagt mir so, er war doch hier vor kurzem auf einem Berg, dann haben wir den Berg gegoogelt und dann war der Berg vielleicht 800 Meter hoch, irgendwo in Italien. Und jetzt frage ich mich so, wie geht's in Alex? Ich meine, Alex ist jetzt auch nicht gerade in die Berge aufgewachsen, aber wie geht's ihm, wenn er da jetzt in den Nächte oder stundenlang da auf 2300 Meter in dieser Höhenkammer schlaft? Hat er da Probleme oder
macht er das
einfach so von klein auf?
Er hat das schon gemacht in den letzten Camps. Erstens mal das. Ja. Das heißt, wir arbeiten mit der Firma, die dieses System baut. GFG ist das aus Oberösterreich. Mit denen arbeiten wir jetzt schon sicher 2 Jahre zusammen. Länger. 2,5 Jahre. Das ist ein Wahnsinn, wie die Zeit vergeht.
Ja, okay.
Die Höhenkammer, die hat jetzt schon ein paar Mal genossen. Er hat das Höhenzelt davor gehabt, das ist ein bisschen zart, das kennt man von ein bisschen aus der Werbung mit NBA-Spielern, die alle so ihr Höhenzelt zu Hause haben. Das ist so die günstige Variante. Da wird niemand happy, weil da hast du wenig Platz drinnen und wenn du jetzt 1,93 groß bist und 106 Kilo hast, dann ist das uncool einfach. Ja.
Ja.
Aber die Höhenkammer, da ist viel Platz drinnen. Da hat er eine Fernbedienung, da kann er das schön regulieren, da hat er eine Tür zum Raus- und Reinsteigen, das ist nicht so, das ist wirklich angenehm. Und er hat sich schon daran gewöhnt. Das heißt, ich kriege auch jeden Tag seine Schlafdaten zugeschickt von seinem Messring, von seinem Aura-Ring. Und da sehe ich halt auch natürlich, wie viel REM-Schlaf, Traumphase er hat, wie viel Tiefschlaf er hat und das ist top. Also Wahnsinn. Alex ist wirklich ein guter Schläfer, Gott sei Dank. Also da mache ich mir jetzt wirklich keine Sorgen.
Ja. Vielleicht noch die letzte Frage, die vielleicht auch ein bisschen zum Alex passt. Das ist schon eine Frage, die ich gekriegt habe von einem Kämpfer.
Ja.
Der hat geschrieben, wie finde ich überhaupt die richtige Gewichtsklasse als Kämpfer und wie viel Prozent sollte man in der Off-Season von der Gewichtsklasse idealerweise entfernt sein? Das ist etwas, das vielleicht auch zu dem Thema gerade passt, weil Alex ist gefühlt immer fit und muss vielleicht, glaube ich, nur 5 Kilo abnehmen, oder, für die Kämpfe?
Na, der ist jetzt, der muss 10 Kilo abnehmen für seinen Wettkampf.
10 Kilo?
Also der 11 eher. Also er ist meistens so bei 11, wenn Off-Season Walk-Around Weight, wie man so schön sagt, im MMA, hat er im Urlaub das höchste Mal gehabt, 108. Also wenn er dann richtig zulangt und auch auf die Dessertabteilung beim Urlaubsort zugreift, das war das höchste. Aber normalerweise hat er so 105, 106, was natürlich fein ist. Das zeigt uns auch natürlich, dass man ihm zu einem stabilen Heavyweight machen könnte. Mhm. Aber das ist jetzt so langfristige Strategien. Grundsätzlich muss man sagen, dass auch Alex 10 bis 11 Kilo pro Kampf abnehmen muss. Und davon macht er in etwa 8 Kilo beim Weightcut. Und 2 bis 4 Kilo kommt darauf an, mit was er startet, im Camp mit der Gewichtsreduktion, durch das Achten aufs Essen, durch die den gesteigerten Trainingsaufkommen und so weiter. Die Frage, wie ich meine Gewichtsklasse finde, die hat mehrere Antworten natürlich. Die eine ist, weiß ich, mit was für einem Gewicht ich herumlaufe, mit dem ich mich wohlfühle, wo ich nichts dafür tun muss. Ja, das heißt, ich muss nicht keine Diät halten, ich muss aber auch noch nicht übertrieben viel essen, um bei dem Gewicht zu bleiben. Also weder, dass wenn ich was ändere, abnehme oder zunehme. Ja, also bei mir ist es 103 Kilo. Ich glaube, seit ich 20 bin, habe ich durchgängig 103 Kilo. Mal rauf, mal runter, wenn ich eine Diät gemacht habe oder irgendwas anderes. Wenn ich das weiß, dann kann ich mir jetzt die Frage stellen, gehe ich runter, bleibe ich da, gehe ich rauf. Beim MMA würde das bedeuten, bei 103 Kilo ist richtig blöd, wenn du so klein bist wie ich, also 1,84. Ja. Dann solltest du auf jeden Fall mal mindestens Weightcut machen für den Kampf auf Light Heavyweight. Das ist dann mal easy, also ich habe genug zum Verlieren, auch Wasser, um dorthin zu kommen. Aber in Wirklichkeit mit 1,84 bin ich höchstens mal ein Mittelgewicht, besser noch ein Welterweight. Also im Welterweight sind Leute, die sind größer als ich und haben längere Gliedmassen. Ja, aber ich bin halt von Natur aus ein Postkasten, wie man so schön sagt. Das heißt, das muss ich berücksichtigen. Was ich machen kann, ist eine Messung der Körperzusammensetzung mit einer sogenannten Bioimpedanz, also elektrische Leitung durch den Körper. Das klingt jetzt aufregend, aber das ist so Mikrostrom. So eine Bioimpedanzmessung.
Die genaueste Messung, ehrlich gesagt.
Ja, würde ich schon sagen. So. Ja, also die Kalipermessungen, da gibt es eine es gibt eine, die ist nicht so schlecht, die hat einen Standard. Das ist die, da verwendet man die Harpender Kaliperzange, die kostet aber auch schon 400 Euro.
Ja.
Plus dann das Isaac oder ISAC Messmethodensystem, da hast du halt wirklich ganz genau vorgegeben, wo du messen musst, wie und so weiter, und die Leute werden eingeschult, weil der eine drückt halt fester mit der Zange zu und provoziert somit eine dünnere Hautfalte. Das ist halt Käse, wenn die Leute kommen mit ihren 30 Euro Kaliperzangen vom Sportgeschäft, also das kann man vergessen. Na, also Bioimpedanz, also Bio würde ich dann machen und sagen, was kommt da raus, wo liege ich mit meinem Körperfett, wo liege ich mit meiner Muskelmasse? Und wenn ich mich dann selbst anschaue und das Feedback hole vom Trainer und sage, du sag einmal, Körperfett und Muskelmasse, ist das bei mir jetzt athletisch oder ist es das nicht? Bin ich halt klein und sagen wir mal ein bisschen chubby, dann ist es natürlich einmal ein Teil der Strategie, sich zu fragen, kann ich nicht ein, zwei Gewichtsklassen runtergehen? Also das Wichtigste ist aber, ich muss mich mit dem Gewicht, mit dem ich rumlaufe, wohlfühlen und da wenig dazu beitragen müssen, dass das so bleibt. Ja, das sind bei mir 103, wie gesagt. Also ist auch für mich schwer, wenn ich sage, ich gehe runter 95, dass ich das dann noch leicht halte.
Das ist für die Nerven absolut schwer wahrscheinlich.
Psychisch. Ja, wenn du immer darauf achten musst, dass du nicht zu viel isst, dann ist das Gewicht vielleicht nicht das Ideale für dich.
Ja.
Aber Bioimpedanz wäre schon mal aufschlussreich, wenn jemand 30%, nein, ist jetzt Blödsinn, aber ich sage jetzt mal, wenn jemand 25% Körperfett hat, dann weiß er, dass er da einmal ein paar Kilo Potenzial hat, mit einer angenehmen Diät, sage ich mal, eine Gewichtsklasse runterzuschrumpfen.
Ja? Ich glaube, die 30% habe ich gerade.
Du warst in Amerika, deswegen, gell?
Ja. 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 Ja, aber passend dazu haben wir noch ein paar Fragen bezüglich Weightcut und dann auf Laden. Anna wollte wissen, was sind denn eigentlich die größten Fehler beim Weightcut? mit ja, dem Thema, das haben wir schon oft gehabt, aber.
Ja, ja, aber die größten Fehler liegen sicherlich darin, dass man mit dem falschen Gewicht in den Weightcut reingeht. Das heißt, Leute schwerer sind als 10% zur Gewichtsklasse, wo sie hinwollen. Das heißt, jetzt beim Alex ist das leicht zu rechnen. Der hat 103 Kilo, minus 10% sind gleich 10 Kilo, sind wir auf 93. Es ist nicht genau jetzt ohne die Kommastellen. Aber circa passt es. Ne? Und dann habe ich Leute, ich habe auch schon mal einen Weightcut gemacht von 120 Kilo auf 93 in 6 Wochen mit einem Athleten. Ne? Und da muss ich dann halt sagen, hey, hallo, also was ist passiert? Ja, was ist passiert in der Offseason, zwischen den Kämpfen? Das ist einmal ein großes Problem. Das heißt, ich sollte auf jeden Fall schauen, dass ich von meinem Kampf, von meinem Einwiegegewicht maximal 10% entfernt bin. Das heißt, wenn ich 70 kämpfe, 77 Kilo. Ist relativ easy, würde ich sagen.
Ja.
Das nächste ist, dass die Leute sich dann, nicht nur wenn sie zu spät kommen zum Weightcut mit zu viel Gewicht oder dergleichen, oft unnötig hart schinden. Das heißt, sie fangen zum Beispiel mit dem Wasserladen zu früh an. Also es gibt wenig Studien zum Thema Wasserladen und Weightcut, gibt es wirklich ganz wenig. Aber die irgendwo nachvollziehbar und sinnvoll sind, die zeigen, dass man mit 3 Tage Wasserladen ausreichend zur Rande kommt. Das heißt, wenn meine Abwaage am Freitag ist, dann würde ich jetzt zum Beispiel 10% des eigenen Körpergewichtes beim Wasserladen an 3 Tagen davor machen. Entschuldige, vor dem Donnerstag, also den letzten Tag vor der Abwaage, jetzt fällt mir der Name nicht ein, aber egal. Das heißt, ich mache Montag 10% Wasser. Wenn ich jetzt zum Beispiel der Alex bin, dann trinke ich 10 Liter. Dann am Dienstag 10 Liter, am Mittwoch 10 Liter und am Donnerstag ist der Ausschwemmtag quasi. Da trinke ich nur noch unter 1 Liter. Ja, also dann wirklich nur mehr dann Sippen über den Tag verteilt, wenn überhaupt. Und maximal 1 Liter. Ja, und
das heißt ist jetzt mit den 10 Liter aber nur auf Alex bezogen. Nicht, dass da jemand kommt und 10 Liter Wasser trinkt.
Na, die machen es trotzdem. Das ist der nächste Fehler. Das heißt, alle trinken 10 Liter. Weil sie gelesen haben, dass in der Studie haben sie 10 Liter gemacht. Der bekannte Kampfsportler macht 10 Liter und da machen alle 10 Liter, auch die 70 Kilo Leute. Das heißt, erstens einmal muss man das halt wissen, wie gut ich responde auf das und oder nicht. Das heißt, ich kann auch, ich würde eher vorschlagen, 10% vom Körpergewicht. Das heißt, komme ich mit 77 Kilo, dann trinke ich halt 7,7 Liter.
Ja.
Ja, das sollte theoretisch genauso gut funktionieren, wenn ich alle anderen Parameter Einflüsse korrekt halte, wie Kohlenhydrate und Salz und sowas, genauso gut funktionieren. Also ich habe den Emir zum Beispiel sein Profidebüt bei Octagon jetzt begleitet, den Weightcut, und der Weightcut war relativ leicht. Da ist man tatsächlich mit wenig Badewannen-Sessions und diesem 3-Tage-Prinzip und bei dem Achten auf Kohlenhydraten und Salz easy zu dem Gewicht am Freitag gekommen.
Ja.
Und dann gibt es andere Leute in derselben Gewichtsklasse, die sich da deutlich schwerer tun, mit den aber selben, sage ich mal, biologischen Markern an den Start gehen. Selbes Körpergewicht, schauen ähnlich aus, halten sich auch brav an die Regeln und sowas und schaffen es nicht. Ja, also Biologie ist Biologie und jeder Körper hat seine eigene individuelle Biologie. Ich habe auch schon, eins muss ich noch sagen dazu, ich habe schon auch schon Leute gehabt, die zu mir gesagt haben, sie essen keine Kohlenhydrate mehr, aber Obst schon.
Also,
okay. Es ist halt, wenn du dann jeden Tag einen Apfel und eine Banane isst, dann muss ich dir halt sagen, du, es fehlt dir tatsächlich dann teilweise natürlich.
Man hat ja überhaupt keine Energie, oder? Wenn du nur das isst fürs Training.
Mein Hauptproblem ist es, wenn ich sage, mir geht es jetzt eher um das Verständnis, was sind Kohlenhydrate? Weil wenn jemand zu mir sagt, ich esse keine Kohlenhydrate, ich esse nur Obst, dann weiß ich schon, okay, wir sind einmal bei der Base, das heißt Education ist jetzt mal notwendig, ein bisschen am Anfang zu starten wieder. Ja, was sind Kohlenhydrate überhaupt? Das ist dann 70% der Kampfsportlern, die ich treffe, in der Vergangenheit war das nicht bewusst. Jetzt kommt das aber schön stark natürlich, dass die Leute sich dann selber fortbilden. Die UFC liefert urviele Informationen, kostenlos, sehr großartig. Ja. Und dann verstehen die Leute auch, Ballaststoffe, was sind Ballaststoffe? Ja, das ist einer der Makronährstoffe, den kein Mensch kennt. Ja, oder dann kommen Leute wie, war das Topuria, der einen halben Liter Wein trinkt vor der
Abfolge. Ah, ja, genau. Ja, genau.
Ja, dann muss halt sagen, da hey, sorry, aber das ist... Ja.
Ja. Ich mein, aber ich glaube, er hat das mehr so gemacht, damit er sich beruhigt und nicht so einen Stress hat, oder?
Aber er hat halt gesagt, dass sein Weight Cut dadurch besser funktioniert. Das heißt, er ist ein Role Model. Er zeigt den Leuten, dass
er funktioniert. Ich glaube, er hat gesagt, er kann gut schlafen dann.
Ja, ja. Na, ist natürlich Blödsinn. Wenn man sich die Schlafdaten anschaut, dann weiß man, dass Alkohol zwar die Leute sediert, aber nicht den qualitativen Schlaf nicht fördert. Dann stehen die Leute auf und sind halt nicht am Optimum. Also, ja, das ist ein bisschen schwierig. Aber schaut euch einmal auf die UFC-Seite an, auf Instagram auch, da haben sie mal auch eine Übersicht gepostet, zwei Seiten, das findet man auch sicher auf der UFC-Website, wenn man eingibt so UFC Weight Cut Support oder was auch immer. Von denen gibt es eine coole zweiseitige Weight Cut Begleitung zum Thema Wasser insbesondere und Carbs und so weiter, Ballaststoffe. Und nur wenn man das macht, das ist schon 70% der Miete beim Weight Cut. Wenn du irgendwas da drauf liest, was du nicht machst oder anders machst, dann ändere es. Ja, das ist echt eine gute Guideline.
Ja. Apropos, gibt es da eine Guideline fürs Aufladen? Haben die da etwas drin stehen, auf was man achten sollte?
Das weiß ich jetzt nicht mehr, aber ich glaube schon.
Ja.
Ich glaube schon, ja. Also es ist halt so, wir achten natürlich alle immer sehr stark darauf, dass wir dann Wasser konsumieren nach dem Weight Cut und Kohlenhydrate und Essen konsumieren. Da muss man jetzt dazu sagen, natürlich kann ich da auch wieder viele Fehler machen. Erstens einmal wäre es gut, wenn man so ein bisschen ein biologisches Verständnis für den Körper hat und sich die Frage stellt, wo wird denn in meinem Körper überhaupt Energie produziert? Und dann wissen wir, das sind die Mitochondrien. Das heißt, ich fokussiere mich natürlich jetzt auch in den ersten Stunden nach dem Fasten, das ist es ja, ein Weight Cut ist ja Fasten, auf das Wiederauffüllen meiner Mitochondrien. Das heißt, Nahrungsergänzungsmittel wie Q10, Magnesium, B-Komplex, Kreatin und so weiter, alles, was meine ATP-Produktion wieder korrigiert, verbessert und stärkt und auffüllt, das muss in den ersten 3 Stunden nach dem Weigh-In auf jeden Fall mit drinnen sein. Wasserkonsumation muss langsam stattfinden und idealerweise mit Elektrolyten versetzt, ein hochminerales Wasser, dass es auch eine höhere Eintrittsfähigkeit in die Zelle hat. Ja, das heißt, plänes Wasser ist gar nicht so gut. Dann, also so Klassiker wie jetzt Apfelsaft mit Salz, das ist jetzt so aus dem Radsport, aus dem Ausdauersport, sind das so beliebte Einstiegsklassiker, aber ich sage es ganz ehrlich, also ich habe überhaupt nichts gegen kohlenhydratversetzte Getränke wie Gatorades und sowas nach dem Weigh-In. Geht auch auf jeden Fall.
Was trinkt der Alex?
Wir haben früher die Shakes selber angerichtet. Ja, das heißt, alles komplett selber gemacht. Und die UFC macht das aber mittlerweile für die Athleten. Das heißt, du kommst nach dem Weigh-In zurück zu deinem Sitzplatz und dort stehen dann 2 1-Liter Flaschen mit dem, was ich gerade gesagt habe, schon fertig angerichtet. Yeah. Und da ist wirklich nichts mehr zum wissenschaftlich, inhaltlich, was auch immer zu ergänzen. Das ist Top-Ware. Ja, sie haben sogar daran gedacht, Glutamin mit einzubauen in diese Getränke, und das kann man sich auch gleich mal aufschreiben, weil ich möchte nach dem Weigh-In natürlich nicht viel Durchfall haben oder übertrieben viel Urin ausscheiden. Ja, das sind 2 große Fehler. Durchfall, weil der Darm halt einfach nicht mehr ready ist. Der hat jetzt längere Zeit nichts bekommen und jetzt überschwemme ich ihn mit Flüssigkeit. Die Leute trinken zu schnell, das heißt, sie müssen dringend auf die Toilette auch wieder, weil das Blutvolumen steigt durch schnelles Trinken. Das ist auch wirklich, da muss man wirklich langsam Schluck für Schluck trinken. Der Darm ist überfordert, er hat kein Bindemittel in sich, kein Essen, keine Ballaststoffe, er kann das nicht speichern. Das heißt, da muss man wirklich ein bisschen vorsichtig rangehen, langsam auf jeden Fall. Und direkt nach dem Weigh-In, so Salzcracker und Weißbrot, das funktioniert halt einfach. Das macht auf jeden Fall auch Sinn. Das sind schnell verdauliche, einfache Kohlenhydrate, die schnell einfahren. Cornflakes mit Orangensaft, wie man es aus dem Bodybuilding kennt, voll okay. Das kann sich jede Brieftasche leisten, sage ich dir. Aber die Supplements sind halt auch wichtig. Also das heißt, wie gesagt, Magnesium, Q10, Ubiquinol, Q10 heißt das, B-Vitamine, Kreatin ist ganz wichtig. Das Glutamin brauchen die Darmwände, um sich wieder, um wieder schön geschmeidig zu werden. Und dann, wenn ich meine erste Mahlzeit bestreite, nach einem Imbiss, das ist wichtig, ich gehe nicht zum Frühstück mit leeren Magen nach dem Weigh-In, sondern ich habe schon direkt nach dem Weigh-In meinen ersten Imbiss, dann gehe ich zum Frühstück und könnte mir vorher Verdauungsenzyme genehmigen. Ja, das heißt, es gibt Produkte in der Apotheke und im Drogeriemarkt. Verdauungsenzyme, da sind die drei Enzyme drinnen, die notwendig sind, um Fett, Eiweiß und Kohlenhydrate besser zu verdauen, die meine Pankreas, meine Bauchspeicheldrüse ja selbst produziert. Ja. Aber in dem Fall halt vielleicht ein bisschen Unterstützungsbedarf da ist. Ja, ja. Das wäre auch noch so ein kleiner Tipp nebenbei. Tipps.
Ja, apropos Supplemente, da ist eine Frage gekommen von einem Kämpfer, der letztes Jahr sehr viel in Thailand war. Und er lässt fragen, in Thailand, also er hat gesehen, die Thais, die richtig gute Leistungssportler, Muay Thai-Kämpfer, trainieren bis zu 8 bis 12 Stunden am Tag, völlig irre, aber die nehmen keine Supplemente. Wie ist es möglich, dass die Thais ohne die ganzen Subs trotzdem voll performen können und das mit so einem Stundenpensum?
Ja, für mich ist die große Frage natürlich, was heißt so performen können?
Das heißt, wenn sehr gut, anscheinend sind es wirklich, also die
ja, wo, dort oder wo?
Genau, ja, in Thailand. In Thailand, ja, die trainieren dort, also, die laufen zweimal am Tag, die trainieren dreimal am Tag, haben sie ihre 8 bis 12 Stunden anscheinend Training am Tag, aber richtig hardcore und nehmen keine Supplemente. Und er versteht nicht, wie das möglich ist.
Ja, also es sind mehrere Sachen natürlich. Also erstens einmal, wo wären die, wenn sie alles optimieren würden. Also wer jetzt sagt, so, die brauchen das nicht, die, da muss ich leider sagen, es tut mir wirklich leid, aber die wissenschaftliche Datenlage bestätigt das definitiv nicht. Ich wäre mir ganz sicher, dass wenn man solche Leute rauspickt und sagt, da geht man jetzt nochmal in die Performance Optimization rein, mit Nutrition, mit Supplementation, man schaut sich das im Blut an und optimiert das, die Defizite. Man schaut, dass die Kalorien passen, man schaut, dass der Kohlenhydratanteil passt. Man schaut, dass die Regenerationszeiten passen und sowas, dann könnte man den wahrscheinlich international auch auf ein höheres Level bringen. Jetzt haben wir ein Problem. Wir reden nicht von MMA, einen international sehr anerkannten und weit verbreiteten Sport, den du überall auf ein Top-Level machen kannst. Also egal jetzt ob England, Amerika oder Asien mit One und so weiter. Ja. Stell die Leute mal halt dort rein und schau, was dort passiert. Wenn sie jetzt mit anderen Athleten, die auf alles geachtet haben, die jetzt voll austrainiert sind und alle Supplements und so weiter und ihre Regeneration extrem timen, wie ein Alex zum Beispiel, dann würden die halt natürlich deutlich schlechter abschneiden. Dann kommt noch dazu das Wetter dort. Also die sind das Wetter ja gewohnt. Also das thailändische Wetter mit dem feucht-heißen Klima hat ein Problem. Unsere Thermoregulation spinnt. Das heißt, der Körper schwitzt durch die Hitze, aber er wird den Schweiß nicht los, weil das ist einfach ein physisches Physikgesetz, der Schweiß kann nirgendwo hin, weil die Umgebungstemperatur ja auch feucht ist. Das ist die Leute überhitzen leichter. Das heißt, du bist in Thailand, machst dort ein Thai-Camp und dort sind Thais, die dort leben. Das heißt, der hat einmal diesen Vorteil, dass sein Körper das sowieso gewohnt ist. Ja? Ja. Die Leute schwitzen sich an ab. Ich habe das bei Tiger Muay Thai und überall, wo ich gewesen bin, in San Kambe und so weiter, beobachtet. Die Leute schwitzen sich mörderisch einen ab und werden sehr schnell müde, weil der Körper überhitzt. Und überhitzen heißt, von 37 Grad auf 38, 39, 40, das sind Fieberzustände. Der Körper kann immer runterregulieren. Das ist nur Wasser trinken reicht nicht. Die Luft steht, es ist heiß, feucht. Das heißt, der Europäer beginnt dort mit dem Leistungsverlust. Und dann sieht er den Thailänder, bei dem das auch irgendwann passiert, aber nicht so früh. Okay. Und denkt sich, wie gibt's denn das? Warum ist der so fit? Der macht alles falsch eigentlich, der trinkt Bier, der isst, was er will und trainiert am Tag 6 Stunden. Ja, aber er ist halt diese Umgebung gewohnt. Und noch einmal, ganz wichtig, internationaler Vergleich. Wo sind die Thais im internationalen Vergleich? Außer natürlich jetzt spezifisch im Thai-Boxen. Aber ich kenne im MMA keinen Thai. Gut, das hat auch damit zu tun, dass der Sport halt dort nicht dieselbe Anerkennung hat wie Thai. Ja. Aber kennst du einen MMA-Sportler, der erfolgreich ist international, ein Thailänder?
Nein. Leider nicht, also kein Thailänder.
Oder im Boxen oder was auch immer. Das hat viel mit Tradition und Herkunft des Sports zu tun, aber man muss ja schon noch dazu sagen, die haben halt, die sind in ihrer Bubble und machen ihr Ding. wenn du den jetzt da draußen nehmen würdest, dann würde das Ganze sicherlich ganz anders ausschauen. Da könntest du mit dem noch eine Liga raufgehen, performance-technisch. Aber um die Frage zu beantworten, schau auf deine Ernährung, schau auf deine Subs, schau auf deine Regeneration. Ich kenne niemanden, der 8 Stunden am Tag trainieren kann und dann auf dem höchsten Performance-Level der Welt performen kann. Wenn 2 Thais in Thailand gegeneinander antreten, dann haben sie dasselbe Regime hinter sich und sind sich ebenbürtig. Aber das ist ja kein sinnvoller Vergleich.
Ja, das stimmt natürlich. Ich würde mir jetzt urinteressieren, ob Burakai, dieser berühmte Muay Thai-Kämpfer, ob der supplementiert oder nicht. Da war sie leider nichts. Ja,
weiß ich auch das nicht, aber könnte halt schon sein. Weißt du, das ist mittlerweile, gibt es kaum noch, der nicht wenigstens irgendwas nimmt. Wenigstens ein bisschen Magnesium und Kreatin oder sowas. Und wenn man Biologiebuch aufschlägt und sich anschaut, wie Kreatinphosphat funktioniert, was es mit ATP macht nach einer Belastung. Und ich nehme es dann nicht, na, da bin ich doof. Wenn ich im Schnellkraftsport bin, zum Beispiel im Kampfsport oder Fußball oder was auch immer, so intermittierende Schnellkraftsportarten.
Mhm. Ja, stimmt.
Ja. Ist fies, aber ist so.
Spannend. Ja, ich verstehe es voll. Aber es ist eine coole Frage eigentlich. Weil ich gar nicht so schlecht.
Absolut. Ich liebe das. Ich habe so oft schon über Thailand gesprochen in meinen Podcasts, weil ich es ein extrem gutes Beispiel finde, weil diese Thermoregulation, wir verbraten dort immens viel Energie. Der Körper verwendet nur 20-25% deiner Energie für Performance. Kannst du dir das vorstellen? Mhm. Nicht einmal ein Viertel. Also gerade einmal ein Viertel wird für Performance verwendet. Der Rest geht in Organe, in Immunsystem, in Aufrechterhaltung der Systematik und natürlich in viel, viel mehr in die Thermoregulation. Der Körper wendet für Thermoregulation, dass er bei 37 Grad bleibt, viel mehr Energie auf, als dafür, dass du dich bewegst. Und das ist der Grund, warum die Leute bei heißen Olympiaden wie Tokio und so weiter Top-Leute aus dem Rennen fallen, weil sie auf das Thema nicht geachtet haben.
Ja. Es ist auch schwer, sich darauf einzustellen. Vor allem, wenn du von so einem Land kommst wie Österreich oder in Skandinavien oder in sowas, wo es halt eher kalt ist.
Ja. Da muss man vortrainieren, die Hitze muss man vortrainieren und man muss vor Ort dann für Kühlung sorgen. Das heißt, die Bahnradfahrer haben Kühlwesten. Ja, schau dir mal den Alex an. Mhm. Alex trägt.
Ja, stimmt, der hat auch Kühlweste, gell?
Genau, der hat bei seinen Konditionseinheiten hat er verschiedenste Kühlmöglichkeiten. Also Sleeves, die vorher im Eisfach gelegen sind, Kühlmatten, auf denen er draufsteht, barfuß, dass die Kühlmatte zieht die Hitze aus den Fußsohlen, aus seinem Körper raus. Während er Oberkörper-Kondi macht auf diesem Grinder.
Das ist cool. Habe ich noch nie gehört.
Je näher du bei 37 Grad bleibst, umso mehr kriegst du von diesem 25% Performance-Budget. Und mehr nicht. That's it. Kauf dir einen Ventilator. Jeder Radfahrer hat zu Hause einen Ventilator gegenüber von sich stehen. Das haben wir alles aus dem Ausdauersport gelernt.
Ha, gut. Da werden jetzt einige sicher ein paar Kühlwesten kaufen gehen, schätze ich einmal. Ja,
und ein paar Ventilatoren.
Ja, andere Frage. Eine Frage zum Thema Verletzung. Da hat jemand die Meinung gehabt, dass wurscht, wenn du MMA-Kämpfer bist, bist verletzt, egal welcher Profi, der verletzt war, stopft jeder, damit sie schnell wieder fit sind. Ist das etwas, das wirklich ein Thema ist? Hast du da schon viele gehört, irgendwie, die das vielleicht machen? Was steckt dahinter? Hilft es wirklich und helfen da Ärzte zum
Beispiel? Natürlich. Also was ist Stoff? Also ist jetzt hier nicht genau tituliert in dieser Frage, aber jetzt sagen wir mal zum Beispiel TB500-Peptide oder BPC-157, dieses Heilungspeptid, das Wolverine-Peptid. Das ist illegal. Das ist Stoff, das steht auf der Dingsliste, auf der Dopingliste. Und wenn du einen Athleten, der halt unter dem Reglement kämpft, dieser Doping Associations, dann ist er draußen. Und das gilt einmal für die UFC. Beim Alex, weiß ich es halt, kann ich halt sagen, dass der seine 3 Kreuzbänder oder jetzt hier akut die letzten 2 Jahre einen schweren Unfall hatte, ein Kreuzband gerissen hat. Und nichts genommen hat, was auf irgendeiner Dopingliste steht, weil er natürlich Angestellter der UFC ist. Das heißt, der wurde ja auch in dieser Zeit mehrfach getestet.
Ja.
Das heißt, wäre natürlich ein Klassiker, wenn du einen Athleten siehst, der verletzt ist, der aber in einer anderen Liga ist, zum Beispiel in KSW oder sowas. Und du siehst den dann halt Off-Season und auf einmal schaut der Typ aus, als hätte er gerade ein Bodybuilding-Camp hinter sich. Ja? Dann weißt du schon, was Sache ist. Ja? Zum Beispiel. und der wiegt auf einmal 5 Kilo mehr. Okay, dann könnte sein, dass hier mal Testosteron im Spiel gewesen ist. Ja, dass er einfach auch seinen Trainingswillen hält, dass er mehr Muskeln aufbaut, dass er stärker ist, dass er mehr Rehab quasi verträgt. Okay? Mhm. Das ist leicht nachzuweisen. Ja. Wachstumshormone, schwer nachzuweisen. Nehmen viele Athleten, insbesondere auch nach Gewebeschäden, wie zum Beispiel einem Muskelfasereinriss oder sowas. Ja? Rehab unterstützen, Muskelfaserriss schneller ausheilen, Schlaf verbessern, Schlaf ist gleich Heilung und so weiter. Mhm. Alle, also Stoffen eh alle, ist nicht korrekt. Also meine Athleten nicht. Und Stoffen viele, absolut korrekt. Und wenn du in der KSW bist, mit 200 anderen Biestern von 60 bis 120 Kilo, und du bist der Einzige, der nicht stofft, dann ist, ich sage jetzt nicht, dass man das dort machen soll. Das ist überhaupt keine Empfehlung. Ich sage nur, die es nicht machen, ist klar, dass die dann rein theoretisch einen Nachteil haben. Weil das sind so Ligen, da sind alle drauf. Aber wehe dir, du wirst aus dieser Liga, weil du erfolgreich warst, abgelabelt auf die UFC. Dann gibt es diese schönen Vorher-Nachher-Fotos von Top-Athleten. Vorstoff und Nachstoff. kennen wir auch, glaube ich.
Ja, ja. Ah, schon genug gesehen, ja.
Genau, aber ja, natürlich, Peptide helfen ziemlich gut nach Verletzungen. Also abhängig natürlich, was die Verletzung war. Aber am Ende ist es auch Doping.
Ja, stimmt auch wieder. Du, jetzt, weil es gerade voll aktuell ist, Fastenzeit, Beginn des Ramadans. Hast du Kämpfer betreut, die da sehr strikt fasten und trotzdem trainieren wollen? Und wenn ja, wie schaut da so optimales Fasten und Training aus?
Ja, also ich hab 8 Jahre lang Mayerbek Taisumov gecoacht in der UFC. Also wir haben angefangen gemeinsam, da hat er seine Anfänge gehabt bei M1 Global. Die sind ja jetzt nicht mehr so, können jetzt nicht mehr so zu den größten Veranstaltern. Früher waren die sehr stark. Dann ist er in die UFC gekommen. Natürlich hat er sehr strikt den Ramadan gemacht. Ich habe Muslim Abdulkadirov gecoacht, noch immer. Sind gute Freunde. Mhm. Auch der ist sehr streng damit. Ich habe mit vielen Tschetschenen und so weiter gearbeitet. Und das ist ein ganz ein wichtiges Feld, dass du dich mit diesem Fastenthema beschäftigst als Coach, weil es ganz klar ist, dass für ihn natürlich jetzt dieses religiöse Thema vorgeht und er das strikt durchzieht. Das heißt, du kriegst erstens einmal hat er nur zumindest einmal die Möglichkeit pro Tag zu trainieren und auch nicht so viele Tage die Woche, weil einfach Müdigkeit kommt. Das heißt, sie trainieren alle sehr spät, dass sie direkt vom Training zum Essen kommen quasi. Ja, also sie takten das Training zum Sonnenuntergang hin in etwa.
Ja.
Ja, natürlich störst du damit den Schlaf, ist eh klar. Je später du trainierst, umso eher störst du den Schlaf. Das ist der große Nachteil daran. Das Wichtigste ist für mich im Ramadan natürlich, nachdem ich untertags weder Wasser noch Lebensmittel konsumieren kann, dass ich jede Nacht wie einen kleinen Weight Cut sehe. Das heißt, wieder einmal müssen die Supplements passen. Das heißt, mitochondrial produzierende, energieproduzierende Supplements, Kreatin, Magnesium, Q10, B-Komplex, diese Sachen, die müssen auf jeden Fall da sein. Dann vielleicht auch ein Multivitaminpräparat, weil es dann oft auch grundsätzlich an Nährstoffen mangelt während der Zeit, aber das war es dann auch schon. Ansonsten würde ich, was das Essen betrifft, mit leichten Proteinen beginnen, ja, so schnell verdauliches wie zum Beispiel Joghurt oder dergleichen und versuchen dann mit hochwertigen Lebensmitteln, bei hochwertigen Lebensmitteln zu bleiben. Weil was viele machen ist während dieser Zeit, dass sie dann zu qualitativ niedrigeren Lebensmitteln greifen, einfach weil sie jetzt Lust drauf haben, sich als Belohnung quasi dafür, dass sie den Tag so brav gewesen sind. Aber wir brauchen gerade jetzt Nährstoffe, weil alles, was ich jetzt verliere im Ramadan, muss ich ja dann später wieder aufholen, um wieder zurück ins Training zu finden. Und ich hatte Athleten, die kurz nach dem Ramadan, nach einer Woche spätestens, wieder voll belastbar gewesen sind. Aber die haben dann noch brav gegessen. Die haben dann halt Hühnerfleisch gegessen, Fisch gegessen, Süßkartoffeln auch gegessen und hochwertige Getreidesorten, Buchweizen, Hirse und sowas. Das heißt, man kann das schon qualitativ ein bisschen steuern. Ja? Und natürlich ist es wichtig, dass man darauf achtet, dass der Schlaf passt. Das heißt, dass ich dann halt auch so bald wie möglich ins Bett komme und dann trotzdem wenigstens 5-6 Stunden in der Nacht schlafe und dann, wenn es möglich ist, dann untertags nochmal ein Powernap mache, dass ich dann auch wirklich ein Training sinnvoll gestalten kann. Ja. Aber wenn ich merke, es geht nicht, ich kriege dieses Training einfach nicht qualitativ hin, dann lass es.
Ja, ja, also da, ja, da, sich da verletzt oder so.
Ja, oder einfach sinnlos trainiert und den Energiestatus noch weiter verschlechtert. Aber ja. Ich sage jetzt mal, der richtige Athlet wird nicht in diesen einen Monat geboren oder gebaut, sondern der richtige Athlet, der wird über Jahre gebaut. Und dann würde ich Ramadan als Deload einsetzen, als Pause einsetzen. Fahr runter, nutz diese Zeit. Es ist eine spirituell wichtige Zeit für Moslems. Und die sollte man nutzen. Beschäftige dich mit deiner Religion, mit deiner Familie, mit deinen Freunden. Das ist ja eine tolle Zeit für die Leute, wenn sie dann am Abend zusammenkommen und Fasten brechen und gemeinsam essen und sowas. Also da würde ich das Training weit hinten anstellen. Wenn du die Chance hast, letzter Tipp, dann kämpfe kurz vor Ramadan. Und dann hast du eine Ruhe. Genau. Aber ist klar, dass das nicht so leicht ist, dass man dann...
Na.
Ja. Aber es gibt Organisationen wie Brave, die achten schon darauf, dass sie dann bei Veranstaltungen kurz vor dem Ramadan eher praktizierende Moslems quasi kämpfen lassen.
Ja. Cool. So wie Abi Meshidov, der das Wochenende jetzt kämpft, beziehungsweise die Folge kommt am Montag raus, der dann am Wochenende gekämpft hat. Das ist auch cool, ja.
Ja, der ist super. Der hat 4 Kinder. Das ist halt, was der Wahnsinn, hat. Gell? Der hat eine super Doppelbelastung. Also arbeiten, 4 Kinder, kämpfen, Ramadan. Also das ist schon, da musst du mental schon stark sein. Also ich kenne ihn sehr gut, ich mag ihn. Das ist halt ein Kämpfer, ein echter, weißt du?
Extrem, ja, er liebt es, ja. Und Türsteher halt nebenbei. Das ist halt
Wahnsinn.
Was für ein Körper. Keine Ahnung, wie er das alles schafft. Ja.
Und jetzt stell dir vor, wenn wir vorher Thailänder geredet haben, stell dir vor, Abi muss nicht arbeiten. Hat alle Supplements, alle ganze Ernährung, zu Hause keinen Stress, muss nicht arbeiten als Düsselsteher, also furchtbar der Job. Dann wäre er noch 20% besser.
Ja, das stimmt. Ah, cool. Na, ich glaube, wir hätten 100.000 Fragen, aber hey, es reicht für heute.
Ja, immer gerne.
Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Tausend Dank. Und
gerne.
Wünsche dir alles Gute weiterhin. Ich hoffe, wir hören uns bald wieder.
Ja, danke schön. Vielen, vielen Dank auch für deine Zeit und für die tollen Fragen und vielen Dank an deine Community, bleibst stark für den Kampfsport im deutschsprachigen Raum und bald bringen wir euch einen UFC-Champion aus euren Reihen. Alles Liebe, bis bald.
Wir warten alle. Dankeschön.
Danke.
Alles Gute.
Tschüss.
Das war Podcast-Folge 150 mit Richard Staudner. Danke für eure Fragen zu dieser Folge. Falls ihr weitere Fragen habt, nur her damit. Ich werde sie sammeln und das nächste Mal wieder dem Richard geben. Ich hoffe, ihr habt eine wunderschöne Woche und habt vielleicht ein bisschen was von dieser Folge mitnehmen können für euer eigenes Training. Bleibt motiviert, passt auf euch auf und bleibt weiterhin unschlagbar ehrlich.